Ey, Uwe, ich sag dir was, und das ist eigentlich das größte und beste Learning dieser Reise. Ich kam wieder und ich hatte wieder so Lust auf Arbeit und Songs zu schreiben, mit Leuten zu treffen, zu planen. Ey, das hat mir so gefehlt und das war genau die Idee hinter dieser Reise. Und ja, ich lieb's jetzt gerade. Ich bin gerne im Studio und schreibe gerne Songs, singe gerne Songs ein. Das war lange, lange nicht mehr so.
Sänger und Musiker Johannes Oerding, er war dann mal weg. Ein Jahr Auszeit für eine Reise um die Welt. Und nun ist er wieder da und erzählt in 2 Folgen von den Stationen und Lektionen seiner Tour. Und dieses ist der 2. Teil.
Better Life, der Podcast für ein besseres Leben mit Uwe Bahn.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid mit Johannes Oerding und mir. In der ersten Folge hat er erklärt, warum er diese einjährige Auszeit genommen hat. Es waren auch Momente, in denen er spürte, ich kann nicht mehr. Viel zu selten hatte er Zeit und Raum, mal darüber nachzudenken, was in den 20 Jahren der Musikkarriere bei und mit ihm passiert ist. Tja, und dann hat er es einfach getan und ist aufgebrochen. Nach Kanada, in die USA, war auf den Spuren von Prince und Elvis und fand in Nashville eine Stadt, die ihn musikalisch schwer beeindruckt hat. Vielleicht hört ihr euch auch die erste Folge an, damit ihr versteht, was ihn so bewegt hat, das zu tun. Und da erzählen wir auch, warum wir seit 10 Jahren befreundet sind. Und nun sitzen wir zusammen und reden über die Stationen und Lektionen dieser Reise, von der Johannes Oerding vor ein paar Wochen zurückgekehrt ist.
Ich bin wieder hier, bei Uwe in sein Revier.
So. Ja. Wir sind in Hamburg, wir sitzen im Hotel Tortue in einem kleinen süßen Podcast-Studio. Du guckst auf das Hamburger Wetter, das du lange nicht hattest. Du warst fast ein Jahr nicht in Deutschland, hast eine Auszeit genommen.
Ja, es kommt mir schon wieder so weit weg vor, das ist der Wahnsinn. Wir waren tatsächlich stehen geblieben, glaube ich, Nordamerika. Da habe ich noch ein bisschen Mexiko unterschlagen und die Bahamas. Also da bin ich auch noch gewesen. Übrigens auch ein absolutes Highlight meiner Reise war wirklich Mexiko. Also ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwann die Chance dazu hat, die Möglichkeit. Und ich weiß, das ist eine große Entfernung. Ich weiß, das ist ein Aufwand, aber das ist nochmal ein Land, da werde ich mir irgendwann in der Zukunft nochmal mehr Zeit für nehmen, weil einfach die Herzlichkeit, die Sprache, die Menschen, die Strände.
Bist du dann jetzt
Tequila, Mezcal, ja. Das ist natürlich meine Welt.
Bist du dann den traditionellen Touristenweg gegangen oder wie hast du dich informiert? Hast du Reisekataloge studiert, bei Booking alles gebucht? Wie hast du das gemacht?
Das meiste waren, glaube ich, wirklich Empfehlungen von Freunden, die schon mal irgendwo da waren. Oder aber wir haben vor Ort uns durchgefragt, was ist hier spannend. Natürlich googelst du auch mal, was muss man sehen. Also wir hatten ziemlich viel auch Touri-Kram mit dabei. Ne? Also aber gerade in Mexiko habe ich gedacht, da müssen wir jetzt nicht noch irgendwie nach Tulum oder nach Cancun, sondern lass mal gucken, was es noch gibt. Es gibt ja noch ein paar kleinere Inseln, die ein bisschen, sag ich mal, unerschlossener sind. Und genau das haben wir auch gefunden. Und der Lifestyle, der war einfach toll. Man sitzt da wirklich bei bestem Wetter auf der Straße, wenn man denn auch die Zeit hat und mitbringt und nicht dort arbeitet, muss ich ja dazu sagen, ich hatte ja frei.
Ja.
Und trinkt dann mittags einen kleinen schönen Tequila und ja, guckt sich das Leben an des mexikanischen Dorfes. Und das war schon wirklich sehr inspirierend, muss ich sagen.
Ich weiß es so ein bisschen nicht von Lateinamerika, aber auch da, aber auch aus der Karibik. Es gibt so Orte, wo man, wenn da um 18 Uhr die Sonne untergeht, wo der Polizist auf Jamaika kommt in Montego Bay und sagt zu dir, don't go that street.
Na klar, das musst du tatsächlich auch immer im Auge behalten. Aber das gilt, glaube ich, für jeden Kontinent und auch die meisten Großstädte so. Außerhalb Europas zumindest, da gibt es natürlich No-Go-Areas. Da gibt es so ein paar Regeln, Spielregeln, an die man sich hält, gerade als Tourist. Am besten ist gar nicht als Tourist aufzufallen, sondern möglichst spartanisch auch sich zu bewegen mit wenig dabei. Na klar, also.
Aber so Schweizer Messer, Pfefferspray, hattest du das irgendwie
im Handgepäck? Nee, hatte ich gar nichts mit tatsächlich. Es gab mal eine Situation, wo ich eher ein bisschen mich gegruselt habe. Das war aber wieder an der nordamerikanischen Westküste. Crescent Beach, da gab es ein kleines Dorf, Crescent Beach Motel, wo wir, glaube ich, die einzigen Gäste waren, gefühlt. Draußen stürmte es und das war wirklich wie so ein Horrorfilm. Das war wirklich so Bates Motel mäßig.
Oh,
und da habe ich wirklich ein Messer neben mein Bett gelegt, weil ich dachte, also diese Tür hier aus Pappmaché, die kann jeder auftreten oder aber irgendwie reinkommen. Das war wirklich, ein paar Horrorfilm-Szenen haben wir auf jeden Fall auch erlebt.
Aber sonst, diese ganze Zeit, gab es irgendeinen Moment, wo du sagtest, ich wäre jetzt gerne in der Schanze in Hamburg, wo wir wohnen ja beide hier auf St. Pauli. Wärst du da gerne in der Heimat gewesen? Gab es sowas? Du hast auch einen Song, der heißt Heimat.
Naja, es gab keine richtig brenzliche Situation. Ich glaube, wir hatten eher manchmal Wetterprobleme, wenn irgendwas, eine Planung nicht aufging, eine Wanderung oder ein Hike oder dergleichen, wenn uns dann das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. was zum Beispiel in Neuseeland sehr oft passiert, weil das Wetter wirklich von stündlich umschlägt. Aber es hatte eigentlich nie eine brenzliche Situation mit Menschen. Also ganz im Gegenteil, eher eigentlich nur gute Begegnungen. Immer sehr hilfsbereit, egal in welchem Land ich war. Und das ist auch etwas, was man vielleicht auch mit nach Deutschland nimmt. Also
das war eine Lektion.
Das war eine Lektion. Also wirklich mal auch fünfe gerade sein lassen, mal auch andere Leute in der Reihe mal vorlassen und nicht so viel Ellbogen. Und da sind wir echt in Deutschland extremst pingelig, sag ich mal. Man kann viel lernen. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was mitgenommen, was man lernen kann. Aber gerade so im Umgang mit Menschen, da können wir uns in Deutschland noch ein bisschen was abgucken. Ein bisschen mehr lächeln.
Wir sind wie blinde Passagiere, wissen nicht, wohin es geht. Und wenn man irgendwann aussteigt, will doch jeder sagen, wir haben geliebt, wir haben gelebt.
Ihr hört den Better Life Podcast, der euch Impulse und Inspirationen für ein besseres Leben geben soll. Und eine wichtige Entscheidung ist es ganz sicher auch, mal eine Auszeit zu nehmen. Bei Johannes Oerding war es ein ganzes Jahr. Er ist um die Welt gereist und war dann mal weg. Ihr hört die zweite Folge seiner Lektionen und Stationen dieser Reise. Und wenn es euch gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Better Life Podcast auch abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge. Bist du krank geworden? Nur einen Tag? Hast du was Falsches gegessen? Wo war die Gefahr am größten? Wo warst du am vorsichtigsten? Hattest du Sakrotan-Spray immer dabei oder wie war das?
Ja, ich war einmal krank. Das war aber, glaube ich, in Asien eher, in Laos. Also da haben wir so eine Mekong-Reise gemacht. Das war also noch ein bisschen ungünstiger, wenn man da mit Durchfall auf so einem Schiff sitzt und drei Tage auf so einem Schiff fährt. Aber auch das kriegt man hin. In der Regel muss man eigentlich nur die Eiswürfel weglassen. Dann ist einem schon sehr geholfen.
Wir haben auch zusammen Kreuzfahrten gemacht, waren auf der Queen Mary, glaube ich, zusammen.
Ja.
Mit Peter Maffay.
Oh, richtig.
Wie war das Fortkommen auf deiner Weltreise?
Also der größte Teil war eigentlich mit einem PKW, / mit einem größeren PKW, wo man auch mal drin übernachten konnte.
Aber nicht Wohnmobil, nicht so ein Van.
Erstmal nicht. Also wir hatten sowohl Autos, Mietwagen, dann natürlich habe ich mich hier und da auch mit dem Flieger bewegt, gerade wenn es dann eben von Kontinent zu Kontinent gab. Dann wieder Auto, dann hatte ich aber auch tatsächlich Camping-Wohnmobil, das hatte ich für Australien und Neuseeland. Ja, in Laos, wie gesagt, mit einem Bötchen über den Mekong für 3 Tage. Ja, also einfach alles dabei, merke ich gerade, ne? Außer Fahrradfahren, weil ich Fahrradfahren hasse.
Warum?
Ich bin auch Fahrrad gefahren, wo war das denn? Das war, glaube ich, auch in Laos, da haben wir eine Fahrradtour gemacht. Da habe ich mich auch nur drauf eingelassen, weil da noch so ein kleiner Elektromotor dran war. Ich bin zu faul für Fahrradfahren, ganz klar.
Wir sind jetzt in Asien gelandet. Wir waren in Amerika, haben über Nashville in der letzten Folge gesprochen, über die Musik. Du warst bei Prince, warst in Minneapolis, wo er geboren ist und wo er auch gestorben ist. Und jetzt Asien, ein ganz anderer Kulturkreis. Was hast du in Asien gemacht? Wo bist du da lang gefahren?
Wir können natürlich jetzt noch Europa mitnehmen, weil dazwischen war in Europa, ne? Also da war ich hauptsächlich, sage ich mal, von Dänemark bis Italien, Spanien, Südfrankreich habe ich auch noch ein bisschen alles mit dem Auto gemacht. Das war aber eher so wie früher mit der Familie.
So, Interrail, ne? So ein bisschen.
Ja, so fast so ein bisschen Interrail und einmal quer durch Italien gefahren, Bologna, Pisa, rüber nach Elba. Und ganz, ganz viele kleine Sachen gemacht, die mich an meine Kindheit erinnert haben. Also wirklich auch am Bodensee vorbei, wo wir Urlaub gemacht haben, über Österreich gefahren, durch die Schweiz, all solche schönen Dinge.
Schön ist Panama, fällt mir da gerade ein. Aber es ist manchmal die Nähe, gerade Europa nehme ich mal als Nähe und wird ja vielleicht immer wichtiger, europäisch zu denken auch.
Naja, vor allen Dingen ist Europa im Sommer einfach schön. Und da musst du nirgendwo anders hin. Wenn wir hier Sommer haben, dann kann man in Europa bleiben, weil es gibt doch nichts Schöneres, als irgendwo an der Amalfi-Küste zu sitzen bei 30 Grad und eine Pizza Capricciosa zu essen. Also das ist ja wirklich ein Traum. Und ja, ich bin eh nur Europäer. Ich liebe Europa. Ich könnte auf jede Grenze hier verzichten. Ich finde das total spannend, die Kulturen, die wir hier haben. Darum beneidet uns ja auch die Welt, dass wir halt eben auch hier so vielfältig sind, was unsere Kulturen anbelangt. Und deshalb kommen ja auch so viele hierher und schauen sich das an, was wir hier machen.
War das einfacher, in Kontakt zu geraten, sagen wir mal, mit Europäern, als zum Beispiel in den USA wahrscheinlich, aber als zum Beispiel in Asien?
Als in Asien auf jeden Fall. Also die Asiaten sind, glaube ich, nochmal anders gestrickt als wirklich Europäer oder gar Amerikaner oder Südamerikaner oder auch Afrikaner. Es ist Wahnsinn. Also in Asien muss man auf jeden Fall den ersten Schritt machen, habe ich das Gefühl. Das ist aber natürlich in Europa woanders. Da wirst du ja gleich auch in Beschlag genommen. Und klar, es gibt Länder, die mögen die Deutschen mal mehr, mal weniger. Das ist mir auch aufgefallen. Aber das kenne ich schon. Ich habe in Holland studiert. Da weiß ich schon, wer uns mag und wer uns nicht mag. Aber ich kann nur sagen, Europa mit dem Auto zu sehen und dann wirklich auch durch die Dörfchen zu fahren und durch auch die einzelnen Klimazonen, das ist schon einfach Wahnsinn. Ich hätte noch so gerne die Balkanroute gemacht, die habe ich leider nicht mehr geschafft, da musste ich mich entscheiden. Das wird mein nächstes Ding sein, nochmal mit dem Camper oder mit dem Auto oder wie auch immer, nochmal einmal die Balkanroute über Albanien bis hin nach Griechenland. Da habe ich schon noch Lust drauf.
Better Life, der Podcast mit Uwe Bahn, jeden letzten Freitag im Monat. Alles well.
Zwischen schwarzen Wolken seh ich ein kleines bisschen blau. Ich halt die Luft an, noch über die Glut. Alles wird gut.
Es gibt natürlich momentan auf der Welt einige Krisenherde.
Absolut.
Ist nicht ganz ungefährlich geworden. Ist das nur die Medienwahrnehmung oder hast du auch durch die Reise gemerkt, ich weiß, du warst wahrscheinlich nicht in Israel und im Gazastreifen sowieso nicht, aber hast du da gemerkt, dass es sich wirklich verändert hat?
Also die Medien berichten natürlich so viel darüber, dass man auch gewisse Dinge meidet. Das ist mir aufgefallen. Also Dinge, die ich vielleicht geplant hatte, wenn man noch ein bisschen mehr Richtung Osten fahren wollte seinerzeit, hat man natürlich dann irgendwann gesagt, nee, das lassen wir jetzt mal schön. Die baltischen Staaten lassen wir einfach mal aus in dem Fall. Ja, es ist natürlich viel Hysterie auch dabei, aber ich denke auch, dass vieles eben auch Sinn macht und auch stimmt. Ne? Und das ist genauso wie mit, ich sag mal, Gefahrempfehlungen oder Warnungen für jedes Reiseland.
Auswärtige Amt.
Du findest ja immer irgendwo was, bitte machen Sie das nicht, passen Sie auf da und da. Das findest du auch in Kapstadt in Südafrika oder aber gibt es wahrscheinlich über Hamburg auch eine Empfehlung, tragen Sie Ihren Fotoapparat nicht offensichtlich am Hauptbahnhof irgendwie.
Hast du diese Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, hast du die vorher studiert, als du die Reise geplant hast?
Ehrlich gesagt habe ich meistens mal drüber geguckt, ne? Dass man auch so weiß, okay, was ist in dem Land wichtig? Das habe ich aber eher aus Höflichkeitsgründen gemacht. Wenn ich in ein anderes Land fahre, dann will ich natürlich wissen, wie sind die Geflogenheiten, worauf achtet man, wie sind Begrüßungen, wie ist Bitte, wie ist Danke? Habe mir auch versucht, das Rudimentärste an Vokabular auch anzueignen, dass man zumindest mal ja, zeigt, dass man Interesse hat. Das hilft einem ja schon weiter. Ah, was mich aber noch mehr interessiert hat, war meistens das Wetter. Wir sind ja so ein bisschen der Sonne hinterher gefahren. Als wir gemerkt haben, okay, beispielsweise, oh, Thailand steht komplett unter Wasser da, wo wir hin wollen, dann hat man natürlich spontan seinen Plan geändert.
Kann der da reingucken? Nee, ne?
Steht einer vor unserem Podcast-Fenster und frisiert sich die Haare. Und wir winken ihm. Er sieht uns nicht.
Getönte Scheiben, glaube ich. Da kann man gut rausgucken. Das gibt es ja von Limousinen auf deinen Tourneen wahrscheinlich.
Genau, so sind meine Limousinen. Sehr gut.
Wir reden in Hamburg und Johannes Oerding ist bei mir im Better Life Podcast. Er war dann mal weg, er war lange weg und wir reden auch über seine Station und seine Lektion. Ihr habt schon ein bisschen was gehört. Wir haben schon einige Kontinente und kommen eigentlich so auch ein bisschen zu den Highlights. Mhm. Wenn man so viel von der Welt sieht, wir haben gehört, Mexiko hat dich sehr bewegt, ja. Nashville, Memphis, diese Musiklinie zum Mississippi Delta runter. Was ist noch aus dieser Zeit, wenn du deine inneren Dias geordnet hast, was ist da noch hängen geblieben?
Das sind ja oftmals nicht nur die Länder oder Städte an sich, sondern ist das, was da passiert, was hängen bleibt. Und so erinnere ich mich zumindest auch an die Insel Elba, denn da habe ich einen ganz, ganz alten Freund von mir, einer meiner ersten Schlagzeuger, mit seiner Familie einfach spontan besucht. Wir waren quasi auf dem Festland in Pisa und ich habe gesehen und gelesen, dass er auf Elba ist. Und dann habe ich gesagt, ey, seid ihr morgen auch noch da? Wir würden einfach mal rüberkommen. Und gesagt, getan. Und dann wollten wir eigentlich nur 2 Tage da bleiben, haben uns aber dann, weil wir uns so gut verstanden haben, es einfach so schön war, für 7 Tage da eingenistet. In so einer ganz alten familiären Pension mit einem kleinen Poolchen, würde ich mal sagen. Drumherum irgendwie 4, 5 Bungalows und eine Oma, die irgendwie einmal am Tag Spaghetti Bolognese gemacht hat. Also das war mein absolutes Highlight. So einfach mal auch wie so ein alter Kinderurlaub, den wir früher gemacht haben, irgendwie am Bodensee oder in Italien oder so. Das hat mich sehr zurückerinnert und deshalb ist das auch so hängen geblieben. Und ansonsten, ja, na klar, also ein Land zu bereisen, was man noch gar nicht kennt. Und dann nehme ich jetzt mal Laos aus dieser Südostasien-Strecke raus. Das war auch faszinierend, weil das ist das einzige Land, was eben kein Meerzugang hat oder Wasserzugang. Das ist ein Land, was umschlossen wird eben von Vietnam, Thailand etc. Und das merkt man, das ist, hat gleich eine ganz andere Kultur und wenig davon dringt eigentlich so nach außen zu uns, habe ich das Gefühl. Thailand kennen wir alle, wir kennen auch Vietnam als Backpacker und Reiseländer und Urlaubsländer, aber Laos hatte ich so nicht auf dem Schirm.
Aber war auch geplant, dass du hinfährst, war nicht spontan, jetzt fahren wir mal nach Laos.
Das war relativ spontan geplant tatsächlich. Wir wussten, wir wollen auf jeden Fall Südkorea, Japan und dann über Thailand nach Australien. Und dann haben wir gedacht, wenn wir in Thailand sind, können wir ja auch mal, lass doch mal Laos machen. Und dann traf ich einen Comedian. Es ergab sich dann, dass wir, wo waren wir denn da? Ich glaube sogar in Südkorea am Flughafen traf ich Alphonse, den Kabarettisten und Comedian Alphonse, den Franzosen. Genau. Und er sprach mich an, hey Johannes, wir sind uns noch nie begegnet, aber ich weiß natürlich, wer du bist. Und ich so, ja, ich weiß auch, wer du bist und so. Und ey, ich finde das gut, was du seit Jahren machst und wir haben uns da gegenseitig auf jeden Fall Props gegeben und sprachen dann über meine Reise, was ich so vorhab und dann sagte er, ey, ihr müsst mal nach Laos. Ich habe da letztens so eine Mekong-Tour gemacht und da kann man halt wirklich so ganz rudimentär mit so einem Kahn da schippern und du klapperst so ein bisschen da den Dschungel ab und ja, am Ende lassen sie dich in irgendeiner Stadt raus. Und das habe ich erstmal so aufgenommen und gesagt, ja, mal gucken. Aber irgendwie haben wir dann gedacht, warum eigentlich nicht? Und dann ging es an die Planung und schwupps saßen wir auf diesem Mekong. Und es war eine der schönsten Erfahrungen, weil da gab es kein Handynetz. Ich saß also wirklich jeden Tag 8 Stunden einfach nur auf dem Boot und guckte raus und war fasziniert von der Natur und von den ganzen Tieren, die da am Flussufer und wie viele Dörfer, wie viele Menschen von diesem Fluss leben. Kinder, die in diesem Fluss schwimmen und spielen und fischen. Das war Wahnsinn und das war für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Einfach mal
auch
so,
ohne Handy eine schöne Erfahrung mal, ne?
Absolut, ohne Handy und auch gar nicht groß Fotos gemacht, Videos gemacht, sondern wirklich versucht, das alles im Kopf oder im Herzen abzuspeichern und das war auch noch ein weiteres Highlight.
Wolltest du diese Reise eigentlich dokumentieren? Du tust das ja dankenswerterweise hier in meinem Better Life Podcast. Wir sprechen gemeinsam über deine Reise. Wolltest du die irgendwie dokumentieren? Buchform, Songalbum, was weiß ich, rund um die Welt mit Johannes Oerding?
Es gab mal die Idee, tatsächlich möglichst viel zu filmen und das auch irgendwie ein bisschen Doku-Style mitzunehmen. Aber es hat sich innerhalb der ersten 1-2 Wochen schon so ergeben, dass das irgendwie immer nur genervt hat. Also irgendwie immer, ach, wir müssen ja hier nochmal ein bisschen filmen oder ich mache mal ein Foto und so, dass ich gesagt habe, nee, das ist es nicht. Wenn was passiert, ja, dann haben wir was, aber eigentlich habe ich dann gesagt, ich möchte einfach nur reisen und nicht jetzt schon wieder an irgendeine Doku oder Arbeit denken.
Also nicht die Welt durch den Sucher.
Nee.
Die Eagles haben es auf ihren Konzerten verboten eigentlich. Oder die ermuntern die Leute, dass man sie mit eigenen Augen sieht und nicht durch das Smartphone.
Ja, das ist auch gut so. Und ehrlich gesagt sage ich das manchmal auch auf Konzerten. Lass mal jetzt das Handy drin, versuch das mal anders abzuspeichern. Manchmal brauchen die Leute ja auch nur den Hinweis und merken selber, ach ja, stimmt, eigentlich ist es viel schöner, das ohne Handy jetzt mal zu sehen und eben nicht nur durch die Linse.
Die Zeit spielt auch eine ganz andere Rolle dann, glaube ich. Erstmal hast du andere Zeitzonen, gab es da tausende von Mini-Jetlags oder wie?
Ja, tatsächlich, die Jetlags waren gar nicht ohne, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn du in den USA unterwegs bist, da bist du ja manchmal an einem Tag durch 2, 3 Zeitzonen gefahren, wenn du dran geblieben bist. Und da musstest du immer ziemlich genau planen, auch wenn, gerade wenn es darum ging, du musstest irgendwas erreichen oder eine Abgabe oder ein Hotel oder ein Checkout, ein Check-in. Welche Zeit haben wir denn nun? Da musstest du ständig die Uhren vor- und zurückstellen. Also das war schon auch herausfordernd. Aber ansonsten haben wir natürlich auch das Routing so geplant, dass man immer peu à peu eigentlich durch die Zeit fährt. Aber wenn man ehrlich ist, ich war von Hawaii auf der einen Seite 12 Stunden weg bis hin zu Neuseeland auf der anderen Seite 12 Stunden weg. Ich habe also eigentlich das komplette Spektrum einmal bereist.
Johannes Oerding war dann mal weg. 1 Jahr auf Weltreise. Jetzt ist er wieder zurück und mein Gast hier im Better Life Podcast. Ihr hört die 2. Folge seiner Tour mit den wichtigsten Stationen und Lektionen dieser ganz besonderen Reise. Weitere Infos unten in den Shownotes auch zu Johannes Oerding und auch ein Link zum Tortue Hotel in Hamburg, das ein eigenes Podcast-Studio hat, in dem wir gerade sitzen.
Better Life, der Podcast mit Uwe Bahn. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
Ich habe mal irgendwann ChatGPT gefragt, wenn es kriselt auf der Welt. Wo ist ein sicherer Ort, wo ich einigermaßen überleben kann?
Und was meinst du, was kam raus?
Es kam La Gomera raus.
La Gomera?
Kanarische Insel, wir waren ja zusammen, Fuerteventura, ja, ja. Nachbarinsel. Es kam Thailand raus. Mhm. Wo sind Orte, wo du sagen würdest, auf deiner Weltreise jetzt vielleicht gar nicht der Sicherheitsaspekt, vielleicht auch ein bisschen, hoffen wir nicht, dass wir uns darüber Gedanken machen müssen, wo ist ein Ort, wo du deinen Zweitwohnsitz errichten könntest?
Na, es kommt darauf an, was man bereit ist aufzugeben. Ne? Also wenn es wirklich heißt, ich gebe hier eh alles auf, weil es das nicht mehr gibt, dann würde mich Neuseeland reizen, weil das ein Land ist, wo eigentlich alles ist, was schön ist. Also wirklich, du hast dort von Gletschern und Bergen bis hin zu Stränden und Meer, Geysire und Vulkane.
Und du hast Keith Urban, der von dort kommt.
Keith Urban, du hast keine wilden Tiere, du hast tolle Tiere, süße Tiere, unfassbar freundliche Menschen und also irgendwie ein guter Vibe. Also das hat mich wirklich extremst gereizt. Aber wenn du da lebst, dann willst du auch mit Deutschland nichts mehr zu tun haben, habe ich das Gefühl. Weil dann bist du wirklich 12 Stunden weg und dann ist die Kommunikation hier mit Deutschland so schwierig. Also Leute, die nach Neuseeland auswandern, die haben echt keinen Bock mehr auf Deutschland oder auf ihre Verwandten hier. So viel steht fest.
Hast du in der Zwischenzeit mal nachgeschlagen, wie der FC St. Pauli gespielt hat?
Ja, ich habe tatsächlich Fußball immer geguckt. Ich hatte natürlich alles mit dabei, diverse Portale, die man heutzutage braucht, um Fußball zu gucken, bis hin zu natürlich VPN-Geschichten, sodass ich, egal wo ich war, immer natürlich St. Pauli gucken konnte. Ich habe zum Beispiel den Aufstiegsfeier und den ganzen Aufstieg, den habe ich auf Hawaii geguckt. Morgens um 6.30 Uhr bin ich aufgestanden und habe wirklich mitgefeiert von da aus und auch noch die 5 Stunden YouTube-Party auf dem Spielbodenplatz irgendwie aus dem Hotelzimmerbett in Hawaii verfolgt, weil ich da hatte ich Bock drauf. Na, ich bin halt so ein Fußballfan, dass ich, egal wo ich bin, Fußball gucke. Das ist immer mit dabei, das liebe ich sehr.
Ja, jetzt bist du wieder in Hamburg und jetzt bist du unterwegs und du spielst 2026 auch in einem Fußballstadion. Hättest du das dir irgendwann mal träumen lassen? Gerade in einem befreundeten Fußballstadion, nämlich das Stadion vom HSV.
Ja, da muss man ja dazu sagen, ich als St. Pauli-Fan jetzt im Volksparkstadion 2026, klingt komisch, aber um es mal zu erklären, es ist im Millerntor-Stadion, in unserem Stadion in St. Pauli, da kann man tatsächlich keine Konzerte spielen. Da gibt es einfach viel zu viele Schwierigkeiten.
Deshalb, weißt du, wer schuld ist?
Waren es die Ärzte oder Prince?
Prince.
Prince, ne? Ja, das stimmt. Irgendwas war da damals.
Prince war zu laut.
Ja, genau. Und seitdem sagt das Bezirksamt, glaube ich, nee, das machen wir hier nicht mehr. Deshalb gehe ich natürlich liebend gern ins Volksparkstadion.
26, ich meine, das ist ja noch ein bisschen hin. Du hast das ja, glaube ich, schon vor deiner Abreise auf die Weltreise, hast du schon verkündet. Einfach mal, spielen wir mal im Volksparkstadion.
Ja, der Gag ist, ich habe es auf der Weltreise verkündet. Ich saß also auch da, glaube ich, auf den Bahamas. Oh, das klingt alles so eklig, Leute. Ihr müsst mir glauben, ich weiß selber, dass das wie ein Traum klingt, was ich hier mache mit Bahamas und so weiter und Hawaii. Aber ich wollte da einfach mal hin und deshalb habe ich mir das gegönnt.
Du weißt, dass der AC/DC Back in Black in den Kompass-Studio aufgenommen wurde auf den Bahamas.
Das wusste ich nicht.
Das erfolgreichste Rockalbum aller Zeiten gibt es nicht mehr in das Studio.
Na Wahnsinn. Na jedenfalls, ich saß da und dann hieß es, wir müssen das jetzt ankündigen. Und also habe ich auf den Bahamas mir alles überlegt, okay, wie kündigen wir das an, wie machen wir das, habe einen Plan geschrieben, das heißt, also ich habe doch gearbeitet, um dann eine Woche später in Los Angeles zu sein. Da habe ich einen alten Freund angerufen, weil ich musste was einsprechen, ich musste ja was aufnehmen dafür, für so einen kleinen Werbetrailer für die Social-Media-Plattform. Und dann haben wir im Chateau Marmont, im sagenumwogenen Chateau Marmont, einem Hotel in Los Angeles, kam ein Kumpel von mir vorbei und dann haben wir im Kleiderschrank haben wir diese Werbung aufgenommen, wo ich dann so sage, 2026, mein Traum geht in Erfüllung. Endlich darf ich auf die Bühne und ich bringe noch ein paar Freunde mit. Im Volksbankstadion, 50.000 Leute und so weiter. Das habe ich wirklich mit einer Decke über dem Kopf im Kleiderschrank im Chateau
Marmont. Das heißt, das war nicht Video, es war Audio.
Nee, es war Audio. Ich musste nur eine Audiospur übernehmen, weil den Rest haben wir uns dann zusammengeschnibbelt. Aber du siehst, ey, obwohl ich mein Sabbatjahr hatte, bist du ja mit dem Kopf dann doch schon immer wieder bei dem, was kommt. Und das ist ja auch klar, weil so ein Stadionkonzert oder eine Tour ankündigen, das braucht auch Vorlauf.
Am guten Tag gibt es nur hier und jetzt. Schau ich nicht links.
Bist du voller Energie, du bist wieder zurück. Wie viel Energie gilt es jetzt freizusetzen?
Ey, Uwe, ich sag dir was. Und das ist eigentlich das größte und beste Learning dieser Reise. Ich kam wieder und ich hatte wieder so Lust auf Arbeit und mich zu belasten und auch wirklich von morgens bis abends mich mit meinem Job auseinanderzusetzen, mit Songs zu schreiben, mit Leuten zu treffen, zu planen, zu buchen und Ideen zu spielen. Und ey, das hat mir so gefehlt und das war genau die Idee hinter dieser Reise. Und ja, ich liebe es jetzt gerade. Ich bin gerne im Studio und schreibe gerne Songs, singe gerne Songs ein. Das war lange, lange nicht mehr so. Das habe ich gehasst. Und jetzt fühle ich mich wirklich voller Energie und ich glaube, die Leute können sich freuen, weil ich mit der gleichen Energie jetzt Bock habe, in die Open Airs zu gehen. Und jetzt,
wann geht's los, die ersten Open Airs?
Anfang Juni geht's los, da kommt was.
Johannes Oerding, 2 Folgen, deine Weltreise, Station, Lektion. Ich glaube, du hast alles richtig gemacht, oder?
Es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr richtig an, ja.
Auf jeden Fall hast du es richtig gemacht, dass du bei mir zu Gast warst. Ich bin sehr froh, vielen Dank. Schön, dass wir uns wieder getroffen haben nach so langer Zeit und sofort erkannt haben.
Hat Spaß gemacht, Uwe, und wie könnte ich dich vergessen?
Der Better Life Podcast ist eine Produktion von Here and Now.